Hello.
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 Dip, 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 bom.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu den nächsten zwei Stunden Kino hier bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall sonst.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, zwei Stunden, die wir nutzen werden hier für die 3 Stunden Laufzeit, die der neue Christopher Nolan-Film auf die Uhr bringt. Aber ganz so lang werden wir natürlich nicht darüber reden, sondern auch über alles andere, was läuft. Das hat also auf jeden Fall auch Platz bei uns, genauso wie auch Musik zum CSD. Und Redakteure. Das dynamische Doppel habe ich hier schon im Studio. Hallo Olli.
Hallo.
Und hallo Oliver. Hi.
Hallihallo.
Und der Rest kommt gleich noch nach. Ja, so beginnt es. Die Geschichte, über die wir jetzt sprechen werden, die Geschichte von Homer, die niedergeschrieben wurde so ungefähr im 7., 8. Jahrhundert vor Christus. Wer das genau gewesen ist, weiß man bis heute nicht. Also da streiten sich immer noch die Wissenschaftler, wer es gewesen ist, beziehungsweise wie viele. Es ist auf jeden Fall mündliche Überlieferung, die da niedergeschrieben wurde. So viel ist sicher, also ähnlich wie wir es jetzt hier im Film erleben werden, ist es auch so, dass hier eben Lieder geschrieben wurden, Geschichten geschrieben wurden und die halt eben mündlich weitergetragen wurden in der Zeit, in der die Menschen noch nicht es niederschreiben konnten. Das ist dann erst später passiert und deswegen ist das, was wir halt hier auch in der Odyssee von Homer erleben, Fiktion und mündlich überlieferte Fiktion. Und das ist natürlich eine Steilvorlage fürs Kino. So wie wir es jetzt erleben hier in der Inszenierung von Christopher Nolan, der hat sich die Odyssee vorgenommen und es gab immer so Teile, so Auszüge oder so, ne, in der Filmgeschichte, die immer mal wieder aufgetaucht sind, dieser Gesamtgeschichte, aber eine Gesamtverfilmung der Odyssee.
Ja, doch, da gab es mal so eine zweiteilige Serie.
Mit Armand Ascenti Ende der 90er. Ich liebe diese
Serie. Die liebe
Serie.
Ich auch. Habe ich voll gern geguckt.
Mhm. Ansonsten viele Interpretationen. Es gibt eine Anime-Serie, Odysseus 31 heißt die, glaube ich, aus den 80er Jahren.
Und dann gab es noch einen Film mit Kirk Douglas vor 1000 Jahren irgendwann in den 50ern. Der war aber nicht so gut.
Also klar, immer wieder auf jeden Fall ein Thema, wenn es ums Geschichten erzählen geht, und ums Geschichten erzählen geht es jetzt auch hier in der Inszenierung von Christopher Nolan und das auch wirklich im Kern. Es beginnt mit der Geschichtenerzählung, es beginnt mit Travis Scott, dem Rap-Musiker, der hier passenderweise die Rolle des Erzählers einnimmt und am Anfang das Wort richtet an die Gäste und die Geschichte beginnt. Und dann ist das Ganze ja auch ähnlich wie die Vorlage angelegt ist, halt eben auch eine Episodengeschichte mehr oder weniger. Viele, viele einzelne Teile, viele Dinge, über die wir reden müssen in diesen insgesamt 2 Stunden und 52 Minuten Film, die jetzt auf der Leinwand zu sehen sind. Und dazu haben wir natürlich auch viele Stimmen, Köpfe und Meinungen auch hier, sowohl im Studio als auch anderswo. Und dazu begrüße ich erstmal hier die Runde. Hallo Robert.
Hallo.
Hallo Dennis.
Hallo.
Und der Heiner ist auch da, grüß dich.
Ja, ich freue mich.
Sehr schön, du bist wieder der Leiseste, du musst am lautesten reden, du weißt ja Bescheid, ne? Und dann haben wir hier im Studio die Aki, den Olli.
Kalimera.
Der Alex ist auch eingetroffen, grüß dich. Oliver ist da, Toni ist da und Jasmin und auch Flo ist noch irgendwie unterwegs und hoffentlich gleich dann hier bei uns. Teilt euch die Mikrofone und Kopfhörer auf und wir versuchen das hier so ein bisschen zu organisieren, zu regeln, zu dirigieren, keine Ahnung, wie wir am besten einsteigen. Und am besten einsteigen, glaube ich, einfach mal, also steigen wir mit Nolan ein. Ich glaube, mit Nolan einzusteigen ist nicht schlecht, sondern ich glaube, alle die jetzt in diesen Tagen ins Kino gehen, gehen vor allen Dingen ins Kino, weil sie den neuen Film von Christopher Nolan sehen wollen.
Trotz Nolan.
Trotz Nolan. Oder auch trotz Nolan.
Der Nolan ist der Nolan.
Ja, es ist schon irre. Es hat schon Ausmaße. Wir hatten 2023 den Barbenheimer Sommer. Also da hatten wir Barbie und Oppenheimer, die sich gegenseitig befeuert haben. Und dann dazu geführt haben, dass Oppenheimer am Ende 1 Milliarde auf dem Konto stehen hatte, an Dollar einspielt zumindest, was schon außergewöhnlich ist für so einen Brocken von einem Film von 3 Stunden, wirklich hauptsächlich Dialogkino auch. Und jetzt haben wir in diesem Jahr keinen Film, der diesen Film flankiert, also mit befeuert, aber wir erleben jetzt schon Ausnahmezustände, gerade eben was die IMAX-Leinwände anbetrifft. In Berlin läuft der Film von morgens 8 bis spät nachts und alle Veranstaltungen sind ausverkauft. Das ist schon wirklich irre, gerade eben auch bei den Preisen, die natürlich fürs IMAX-Kino aufgerufen werden. Das heißt, es könnte tatsächlich der Odyssee gelingen, den ganzen Kinosommer zu retten oder das ganze Kinojahr in jedem Fall. Die Zeichen stehen da schon sehr gut. Und wir wollen jetzt darüber reden, ob das denn gerechtfertigt ist oder nicht. Oder?
Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch zum Inhalt der Odyssee? Oder?
Ja, natürlich. Auch das werden wir natürlich machen.
Okay, ich würde es kurz zusammenfassen. Ne? Also spielt in der Antike. Der Krieg gegen Troja ist vorbei. Die Spartaner und die Ithaker und wie sie nicht alle heißen haben gewonnen und Troja eingenommen. Sie haben Helena wieder zurückgebracht, die Prinzessin, die da entführt wurde oder freiwillig mitgegangen ist. Und nun ist es an Odyssee, wieder nach Hause zu fahren mit seinen Mann.
Odysseus. Ne? Odysseus, also obwohl sorry, der Film ja nach ihm benannt ist, heißt der
mein
anders.
Mein Fehler. Genau. Jetzt ist es an Odysseus, wieder nach Hause zu fahren mit seinen Mann und seinem Schiff. Er entscheidet sich für die Küstenroute und erlebt dort eine ganze Reihe Abenteuer mit Sirenen, diversen Riesen, Mahlströmen, Monstern und so weiter und so fort. Während er über mehrere Jahre unterwegs ist, muss seine Ehefrau mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen. Ne? Die Freier belagern das Schloss und halten auf möglichst uncharmante Art und Weise um ihre Hand an, zwingen sie gewissermaßen dazu, perspektivisch wieder einen Ehemann zu suchen. Und auch ihr Sohn ist gewissermaßen im ganzen Zwischendrin, in diesem ganzen Konflikt mit gefangen und kämpft gewissermaßen auf seine eigene Art und Weise um sein Leben. Und das, um mal grob umrissen, die Story von Odysseus. Also Spoiler, er schafft es wieder nach Hause.
Nein,
das darfst du noch nicht verraten.
Verdammt.
Also das ist so, auf der einen Seite sind wir hier 20 Jahre an dem Punkt, nachdem Odysseus Ithaka verlassen hat. Dann sind wir an dem Punkt 7 Jahre nach dem Trojanischen Krieg. 10 Jahre haben die alleine noch da irgendwie am Strand rumgegammelt, ne, und die Stadt belagert, bis sie dann halt eben auf die Idee mit dem Pferd gekommen sind. Ihr wisst schon Bescheid oder habt es vielleicht tatsächlich auch schon in der sehr beeindruckenden Sequenz im Kino gesehen, die hier auch schon vorab zu sehen war als Trailer tatsächlich, um so ein bisschen Lust zu machen auf das Ganze. Und das heißt also, diese Zeit ist vergangen und 20 Jahre seit dem Ablegen, das bedeutet natürlich, dass auch große Zweifel einfach da sind, ob Odysseus noch lebt oder nicht. Und deswegen macht sich halt eben der Sohn auf, um jetzt auf die Suche zu gehen. Aber wir bekommen diese Geschichte ja wirklich immer wieder erzählt in seiner Gänze. Das heißt, es gibt Rückblenden über Rückblenden über Rückblenden und Erzählungen, mündliche Überlieferungen. Daraus setzt sich der Film ja in seiner Gesamtheit eigentlich in der Struktur zusammen, ne, Dennis?
Ja, und das ist vielleicht wirklich so das Schöne, weil dieser Film, du hast es richtig gesagt, mit Rückblenden arbeitet, die aber immer wieder partiell sind und so sich ein Puzzle ergibt, das so irgendwann auch ein Leitmotiv ein bisschen wird, so auf der emotionalen Ebene für den Film. Also neben der eigentlichen Reise, neben diesen Abenteuern, die Olli schon ausgeführt hat, geht es ja so ein bisschen nochmal um was anderes. Also Nolan hat der ganzen Sache nochmal so seinen eigenen Akzent quasi gegeben, der Erzählung. Und das ist irgendwie ganz schön, ne? Gerade diese Rückblenden, die halt nicht, wo einmal am Stück erzählt wird, was eigentlich damals passiert ist, sondern wo sich das so Stück für Stück aufbaut, neben dem eigentlichen Inhalt so auch die Dinge, die vielleicht nicht so cool sind und so und die Probleme und die Charakterschwächen und so weiter und so fort.
Ja,
für mich war das auch eine der absoluten Stärken des Films, dass, ja, man kommt rein und denkt sich erstmal, wie kriegen sie dieses 600-Seiten-Buch in irgendeine Filmform gepresst? Da muss ja irgendwie irgendwas gelassen werden, aber ja, also ich bin eigentlich kein Riesenfan von Christopher Nolan als Drehbuchautor. In den meisten Belangen hat er da irgendwie für mich die größten Schwächen, ist einfach ein technischer Virtuose, aber ja, ist vielleicht da nicht der Beste auf der Welt, aber das ist seine Story, das ist genau dieser Monomythos, auf den er sich immer wieder bezieht, das ist genau der perfekte, komplizierte, große Mann, den er immer so gerne porträtiert. Und dann kriegt er auch noch eine tolle Erzählstruktur zusammen, um diesen unglaublich alten und ikonischen Text in so eine Popcorn-Spektakel-Situation zu packen. Oder auch noch Horror reinzukriegen.
Ja, ist auch noch, stimmt. Ja? Jasmin?
Ich könnte fast nicht mehr widersprechen, dass es der Monomythos ist, den er hier erzählt. Ich habe das Gefühl, er dekonstruiert den und er arbeitet mit dem Monomythos, aber wir haben hier ja mehr Kritik an Männlichkeit, als er in all seinen anderen Filmen jemals drin hatte. Also für mich ist das ein Film über sexualisierte Gewalt, über Generationengerechtigkeit und darüber, wie eben Odysseus mit der eigenen Schuld, die er, weil er mit Lügen die Zivilisation zerstört hat, in der er lebt. Weil wir kriegen es ja durchaus mit, das ist eine Zivilisation, was die Schrifttum hat. Das ist halt die archaische griechische Zivilisation, die durch den bronzezeitlichen Kollaps zerstört wird, wo die Seevölker und so werden ständig erwähnt. Also es ist ein apokalyptisches Ereignis, das historisch stattgefunden hat, das hier in den Rahmen und in die Schuldigkeit von Odysseus und seiner Generation gelegt wird und damit werden Parallelen zur Gegenwart aufgemacht und dass eben er im Grunde Kriegsverbrechen, Vergewaltigung Tür und Tor geöffnet hat und seine Reise ist, die anerkennen zu müssen, was für Männer er in den Krieg geführt hat, zu was für Leuten er sie gemacht hat, was für Menschen das eigentlich sind, für was er verantwortlich ist. Und erst als er im Grunde diese Schuld anerkennen kann, ist er bereit, nach Hause zurückzukehren. Und das ist ja nicht der Monomythos, das ist halt keine Heldengeschichte, sondern das ist eine Geschichte von jemandem, den man vielleicht als Anti-Held oder als jemand, der ja anerkennt, dass seine Auswirkung auf die Welt am Ende negativ war.
Aber er wird ja weder gegeißelt, noch geißelt er sich selbst. Also er kriegt ja nicht wirklich
Haut
drauf.
Das sprichwörtliche Floß des Odysseus passiert ihm durchaus, weil er sich freiwillig dem aussetzt. Das ist ja eine der göttlichen Bestrafungen.
Ja, aber das gibt es ja keine. Ja, okay.
Und hinzu natürlich noch die Bestrafung, dass er überhaupt so lange unterwegs ist. Oder Dennis wollte noch was sagen.
Wir sind ja schon beim Fazit eigentlich mehr oder weniger des Gesamtfilms irgendwo. Dennis.
Ja, tatsächlich wollte ich zu Jasmin noch nur noch ergänzen. Ich musste an die Bachmann-Doku denken, die ich noch nachholen konnte und wo dieser eine Satz fällt von Ingeborg Bachmann. Alle Männer sind krank. Und das habe ich einem Freund geschrieben, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Da dachte ich so, ich hoffe nur, sie hat nicht recht, weil auf dieser Film... Der sagt einfach wirklich, dass diese Kritik an der Männlichkeit auch über Odysseus hinaus natürlich besonders interessant, weil es an dieser Heldenfigur erstmal gemacht wird und weil das so sein langer Weg, zur Reue ist, sondern sein langer, qualvoller Weg auch der Einsicht und der Hoffnung auf Relief am Ende. Daran musste ich denken. Ne? Deswegen, also diese Bachmann-Zitat.
Bitte?
Da hat doch niemand was gelernt, oder? Also wir gehen weiter dieselben Strukturen und hauen ab.
Odysseus gibt seine Macht ab an die nächste Generation. Da haben wir durchaus was gelernt. Wir haben verschiedene Männerbilder, die hier gezeigt werden. Wir haben den Giga-Chat Agamemnon, dessen Helm sozusagen den Karikaturen der Incels im Internet nachempfunden ist und der als im Grunde Monster inszeniert wird, während er auftritt und dann für seine Gewalt gegen Frauen und Kinder getötet wird. Spoiler für 3000 Jahre alte Geschichten. Und wir haben gleichzeitig...
Oder aktuelle Filme.
Ein Casting von Elliot Page als einen Transmann, als positives Bild von Männlichkeit. Wir haben mit Telemachus, wir haben aber auch mit dem von John Leguizamo gespielten Schweinehirten positive Bilder von Männlichkeit, die Einfluss nehmen können auf einen... auf die Gesellschaft.
Und wir haben darüber hinaus natürlich auch Penelope, ne? Deren Perspektive wir ja auch mitbekommen und wie sie halt unter all dem auch zu leiden hat. auf der anderen Seite. Heiner?
Also ich finde es wild, dass ihr gesehen habt, dass unser Held eine Lernstunde mitgemacht hat. Hm. Also in manchen Belangen gehe ich da mit, gerade spezifisch halt diese Gewaltperpetration und so, aber bei feministischen oder so weit gehenden Lehrstunden gehe ich überhaupt nicht mit.
Nee, da braucht es ja noch ein paar Jahrhunderte.
Storyline allein schon egalisiert jede.
Ja, so viel kann man wahrscheinlich auch nicht in einen Film packen. Diese Thematik Männlichkeit versus Feminismus habe ich jetzt in dem Film auch nicht gesehen.
Das kann man aber drin sehen in jedem Fall. Dennis?
Absolut. Also als Metaebene, aber nicht in unserem Charakter Odysseus.
Ja.
Also in
meinen Augen. Ja, ich möchte mich da auch einfangen. Ich glaube, von meiner Seite fiel auch dieser Satz Reue. Also Reue, ja, Einsicht, Änderung, muss ich auch sagen. Das war auch so ein bisschen das Gefühl, wo ich so am Ende dachte, aber gut, man hat halt die Geschichte und er wollte sie vielleicht auch nicht umschreiben, nicht zu weit, was vielleicht nötig gewesen wäre, um diesen Twist dann irgendwie schlüssig zu machen. Aber doch ist es, ich bleib dabei, ich glaube, Heiner, das hast du ja auch gesagt, diese Kritik an der Männlichkeit, die in vielfacher Form und Weise ausgeführt wird.
Ja.
Jetzt ist dieser Film natürlich auch ein Film, also auch ein unterhaltsamer Film und etwas, was wir am Anfang, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, war, dass es ja tatsächlich der erste Film ist, der komplett in IMAX gedreht
ist.
Ja,
auch das Technische werden wir natürlich noch besprechen, denke ich ja. Das macht ihn natürlich auch nochmal besonders so, ne? Aber wir sind jetzt, glaube ich, gerade noch so ein bisschen tief drin irgendwie in der Geschichte, Toni.
Ja, eigentlich wollte ich genau diesen Bogen
auch zum IMAX?
Nein. Zum IMAX. IMAX ist da natürlich ein ganz elementarer Teil davon. Mhm. Also ich finde das sehr interessant, was ihr jetzt hier schon so besprochen habt über diese Meta-Ebene des Films, was er uns mitgeben möchte. Ich war davon jetzt ein bisschen, das stimmt, das gab es ja auch alles, weil ich noch so beeindruckt war von den Schauwerten einfach, die der Film natürlich auch bietet. Und da ist, was Dennis sagt, natürlich dieses IMAX spielt da eine große Rolle. Das war das, was mich gestern eigentlich am meisten erstmal noch so beeindruckt hat, dass viele von den Sachen, die ihr jetzt hier besprochen habt, bei mir jetzt gar nicht so präsent bewusst waren, weil es einfach optisch wieder sehr, sehr beeindruckend ist, wie das alles aufgemacht worden ist, wo du wieder siehst, dass vieles eben nicht aus dem Computer kommt, was nun mal sich Christopher Nolan auf die Flagge geschrieben hat. Und da ist Odyssee wieder ganz weit vorne.
Da bin ich absolut dabei. Spiele den Ball auch nochmal wieder zurück zu Dennis und dem, wie der Film quasi auch entstanden ist. Aber würde dazu noch irgendwie vorab schicken, auch wenn wir tatsächlich es hier mit einem Film haben, der komplett in IMAX entstanden ist und auch die entsprechenden Hürden genommen hat. Also wie er hier diesen Film dann auch inszenieren konnte, halt wirklich auch in IMAX, muss ich sagen, ist der doch überraschend wenig monumental. Es sind doch vor allen Dingen eigentlich wirklich viele Szenen, die hier in Innenräumen stattfinden und die ganz nah bei den Charakteren sind. Also er bricht dieses Monumentale eigentlich eher runter auf eine persönliche Ebene. Und das fand ich eigentlich beeindruckend und überraschend tatsächlich auch.
Ja, das sehe ich genauso, weil das ist auch wieder hier mit Nolan Stempel. Also ich war sehr gespannt auf die Art, wie Nolan jetzt eigentlich überhaupt auch Fantasy inszeniert. Ich meine, der erzählt ja immer viel Fantastisches, ja, aber von Fantasy hat er sich ja immer so ein bisschen distanziert. Auch damals aus Batman hat er ja alle fantastischen Elemente rausgenommen und das irgendwie so nüchtern gehalten. Und in dem Film ist das eigentlich ganz genauso. Mhm. Und das habe ich auch vielen Leuten gesagt. Also es gibt ja durchaus magische Elemente, aber auch die sind wirklich so inszeniert, dass sie eher was Beklemmendes haben und irgendwie sowas auch ganz Natürliches auf so einer, auf so einer wirklich, wie sagt man, so einer klein gehaltenen Ebene und irgendwie passt das dann trotzdem in das Gesamtbild. Aber der Film fühlt sich dann gar nicht so als Monumentarfilm episch an, sondern eher
so viele Episoden, auch,
episodisch eher.
Dennis.
Ja, tatsächlich ging es mir um den Schauwert. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen diese IMAX-Brücke zu schlagen. Also weg vom Inhaltlichen, von dieser Metaebene, der Schauwert. Und ich gebe Oliver da ganz recht. Mir ging es ähnlich. Ich habe ihn auch wenig episch erlebt. Ich habe mich dann irgendwann so gefragt, ich habe ihn leider nicht in IMAX sehen können. Ich habe so ein paar Szenen gesehen, wo ich dachte, das ist der Bildschnitt, ich will nicht. Aber ansonsten konnte man den noch normal, in Anführungszeichen normal gucken. Der läuft ja auch in normalen Kinos für alle, die jetzt irgendwie verunsichert sind. Den kann man auch ganz normal gucken und der funktioniert dann auch als Film. Aber ich sehe es ähnlich, habe den auch nicht so episch gesehen. Ich war tatsächlich auch fast ein wenig überrascht. ernüchternd, also jetzt aber nicht im Wertenden, sondern wirklich so, wir haben ja wirklich Monster, ne? Und diese kurzen Szenen, man muss es ja so sagen, die sind ja wirklich nicht lang. Selbst die sind sehr, sehr bodenverhaftet, nee, wie sagt man, bodenständig, so, ja, ne? Also geerdet, ja, tatsächlich, so wirklich sehr geerdet. Was ich so ganz interessant fand vom Schauwert, ne, jetzt wirklich mal für Leute, die den Film gucken und vieles auch vielleicht oder einiges nicht gesehen haben, was sehen die da, was erleben die da? Und das war schon wenig groß dafür die Größe.
Du bist verrückt.
Ich bin verrückt.
Schockierend und riesig alles.
Ja, das, ich würde sagen, das Monument, was er gebaut hat, ist aus Zelluloid. Er hat da 90 Stunden IMAX-Material gedreht und ausschließlich IMAX-Material. Das Ganze in 3-Minuten-Sequenzen, weil mehr kann die IMAX-Kamera, gerade die Schallgedämpfte, die er benutzt hat, nicht am Stück filmen. Das heißt, jede Sequenz, die drin ist, kann nicht länger als, oder jeder Shot kann nicht länger als 3 Minuten sein. Und ich hatte das Gefühl, obwohl so viel Material bestanden ist, man merkt, dass er dem Shot als solchem einen Wert beimisst und dass Kameraarbeit hier wertgeschätzt wird. Also dass wirklich jede Aufnahme hat eine Intention, muss eine Choreografie haben, dass sie in diese kurzen Zeitabschnitte reinpasst. Und das, glaube ich, ist auch rübergekommen. Muss hier Jennifer Lame im Schnitt, glaube ich, für eine epische, monumentale Leistung, diese 90 Stunden auf unter 3 Stunden, weil mehr als 3 Stunden kann IMAX auch nicht in der Projektion zeigen, ja, runterzubringen und das so konsistent zu schneiden. Am Anfang ist es mir aufgefallen, dass der Schnitt schnell ist, aber ich fand es schlüssig und es ist eben, ja, so sein ja, Liebesbrief oder seine Würdigung des Mediums Film als eben ein Artefakt.
Ja, gerade so diese Anfangssequenz, ne, so diese ersten Dreiviertelstunde, wo der Film zum allerersten Mal dann wirklich zum Durchatmen auch kommt, die sind schon echt ziemlich beeindruckend gewesen, ja.
Ich würde jetzt mal kurz einsteigen, ein bisschen zum Hintergrund. Also wer sich jetzt den Film nicht grenzenlos versauen lassen will, das vielleicht weghören. Christopher Nolan, der ist ein Fan von Ray Harryhausen, also den Schöpfer von den alten Sindbad-Filmen. Ne? Ja, ich liebe diese Filme.
Stop-Motion-Monsterfilme.
Die Stop-Motion-Animation und in Hinblick auf Ray Harryhausen-Filme wollte er halt schon immer so einen Monsterfilm mal machen, so dieses Gefühl wieder zu erzeugen, natürlich dann zwangsläufig nicht mehr mit der Stop-Motion-Technik. Und das erste Mal, dass er professionell mit dem Thema Homer und Ilias und Odyssee in Kontakt kam, das war 2004 oder um 2004, da stand er mal kurzzeit in Gespräch für die Regie des Films Troja, den dann letzten Endes Wolfgang Petersen übernommen hat. Und im Rahmen dieses Angebotes oder dieser Überlegung hatte er sich dieses trojanische Pferd so halb versunken im Sandstrand vorgestellt. Und dieses Bild hatte er nun über 20 Jahre mit sich rumgetragen und konnte es nun tatsächlich verfilmen. Ne? Interessant ist auch, dass die Beziehung Mensch und Hund hier eine wichtige Rolle spielen in diesem Film. Also eine sehr intensive emotionale Rolle tatsächlich, wenn es dann auch bloß nebenbei läuft. Und der Film hatte tatsächlich den Arbeitstitel Charlie's Tale. Und Charlie ist halt Christopher Nolans Hund. Gedreht wurde fast überall in Europa, ne, zwangsläufig im Mittelmeer, Italien, Griechenland, Island, Schottland.
Aber auch in Island, ne, für die schönen, großen, weiten Aufnahmen dann.
Genau, gerade für diese, gut, da will ich jetzt nicht weiter spoilern, das wäre jetzt wirklich schade, aber es gibt so eine italienische Insel, die dann Ithaka covert, also für die Ithaka steht, und dort hatte man ihm gestattet, halt dieses Bauen für die Burg, für dieses Schloss dort halt drauf zu bauen. Hat allerdings gesagt, darfst das machen, aber wir weigern uns, da eine Straße hochzubauen, um euch die Arbeit zu erleichtern. Ne? Das heißt, die mussten das alles in irgendeiner Form, so wahrscheinlich handgetragen, dann dort hochbauen. Und auch das Schiff von Odysseus ist tatsächlich ein echtes Schiff, ein echtes Wikingerboot, was jetzt nun gar nicht mal so alt ist, aus Norwegen, und welches auch schon ein paar Mal den Atlantik durchquert hat. Und dieses Schiff samt Besatzung wurde dann halt für den Film ja gecastet und gebucht, und das sehen wir dann halt in diesem Film.
Ja, man sieht mal wieder auf jeden Fall, dass Christopher Nolan keine Kosten und auch Mühen scheut. Er hat Gott sei Dank ja auch das Budget, um das zu tun halt wirklich. Die Frage ist jetzt natürlich für uns, ob sich's gelohnt hat. Ich glaube, man hat schon ein bisschen rausgehört, dass wir uns auf jeden Fall viel beschäftigt haben damit. Ich würde mal rüber den Ball spielen zu Robert. Du hast den ja auch in groß sehen können, ne, im IMAX?
Genau, genau. Und ich wollte nur anmerken, eigentlich kann ich ja allen so bei zustimmen, was ihr alles erzählt habt. Ich wollte auch noch, was für mich eben nochmal inhaltlich cool fand, eben, dass eben, ich hatte Angst, dass Odysseus einfach nur als der große Held und Taktiker und einfach nur als, ja, nur strahlend dargestellt wird. Und ich fand es eben, weil wir erst, ich habe erst letztens nochmal Troja nochmal zur Auffrischung nachgeholt, und ja, dass es nicht so heldenmäßig ist wie eben so, ja, die klassischen Monumentalfilme, ne, und dass eben auch gezeigt wird, dass er eben auch hier kein Sauermann ist, sondern auch Fehler gemacht hat, die er einsehen muss. Ja, und dann eben noch, ja, im IMAX halt, es war, man kann schon sagen, es war sehr, sehr laut, der Ton hat schon fast sich überschlagen. Mein Kumpel, der mit war, der hat gesagt, er hatte mit das Gefühl gehabt, wo der Strudel kam, dass er mit ertrinkt. Er wurde da richtig reingesaugt. Ja, und die Bilder haben natürlich mit der Größe natürlich gefangen gehalten. Und ja, ich fand es auf jeden Fall beeindruckend. Und bei mir war es dann so, ich war den Anfang, ich mag solche Filme, die über die ganze Anfangszeit, man guckt so den Film und denkt, ja, alles, es sieht sehr gut aus, gut gespielt, da bist du noch nicht so drin. Du schaust zu und denkst, na, ist das jetzt ein richtig geiler Film oder nicht? So, und irgendwann, so nach hinten raus, ich sag mal so, auch dann Richtung letzten 40, 30 Minuten so, wenn man so weiß, wo will das hin, was will der mir erzählen? Man hat ja diese ganzen Sprünge mit diesen, der Film ist ja nicht linear erzählt, was ich auch wieder positiv finde, weil Troja zum Beispiel auch von vorne nach hinten gerade durch erzählt, der hier springt eben mit Erzählung, auch dass Odysseus festsitzt und auch dort erzählt, und das hat er halt eine Zeitebene, was ich von Nolan erwartet habe, weil Nolan halt immer mit Zeitebenen arbeitet. Und ja, am Ende zieht er sich zu so einem Finale, und wo natürlich, wir müssen noch, Musik wurde noch gar nicht geredet, die Musik, die eigentlich sehr stark viel im Hintergrund ist, aber wenn die mal loslegt, dann peitscht die sich richtig hoch, und auch Finale, da gibt es eben einen Kampf, der sehr spannend aufgezogen ist, und die Musik immer lauter, immer schneller wird und es immer nach hinten sich zuschnürt, und ich war nach hinten immer mehr bei den Filmen dabei, also die letzten 30 Minuten haben dann so, wo ich gewusst habe, ja, jetzt weiß ich, warum ich das alles gesehen habe, wie sich das alles, ne, zusammengeführt hat. Es gibt ja auch Filme, dann guckt man das Ende und damit ist der ganze Film hin. Ne? Da alles, man sagt, alles ist okay gewesen, und dann in den letzten 20 Minuten, da ist man gar nicht mit, damit ist auch der ganze Film für den Arsch. So, ne? Und hier fand ich, zieht er sich am Ende so richtig hoch, wo ich dann am Ende so richtig dabei war und wo ich dann gesagt, ja, jetzt weiß ich, warum ich hier im Kino war.
Ja, wobei, ne, man muss aber wirklich sagen, also die 2 Stunden 53 Minuten sind echt keine Sekunde zu lang oder langweilig, hat zumindest so mein Eindruck, weil halt auch immer wieder was passiert halt wirklich.
Man wusste noch nicht, ob es einen richtig reinzieht oder wegstößt. Das war so dieses, also für mich jetzt.
Ja, Oliver.
Mich kam schon früher, dass ich an Bord war.
Ja, sprichwörtlich. Genau, nochmal ein paar Worte zur Musik. Also hier hat er wieder seinen Haus- und Hof-Composer sich rangeholt, Ludwig Göransson. Und Ludwig Göransson hat hier eine besondere Strategie entwickelt, oder es ist eine besondere Herangehensweise geholt. Er hat auf ein komplettes Orchester verzichtet. Einfach die Darsteller haben so überlegt, um vielleicht einfach dem elitären Charakter eines Filmes so ein bisschen den Segeln aus den Wind zu nehmen, um es mal so zu sagen. Und sehr viel mit Experimentiermusik gearbeitet und vor allen Dingen auch versucht, mit historisch akkuraten Instrumenten zu arbeiten, was sogar darauf hinauslief, dass er gemeinsam mit Historikern Instrumente, Musikinstrumente neu gebaut hatte, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel die Lyre, die dort für den Film, für den Soundtrack mitverwendet wurde, die wurde halt neu recherchiert und komplett neu gebaut oder erschaffen, wie auch immer.
Ich finde, man kann auch allgemein sagen, alle Departments, die an diesem Film mitgewirkt haben, sind die besten von ihrem Fach.
Sonst auf jeden Fall.
Sonst wären sie nicht an diesem Set gelandet und sonst hätten sie nicht alles daran getan, irgendwann mal an diesem Set zu landen, denn das ist ja, sei es Kostüm, sei es Production Design, sei es was auch immer, jede kleinste Facette dieses Films ist die absolute Big Leagues der Big Leagues fürs Filmemachen. Und das sieht man im Film an. Und wenn wir über sowas reden wie Oscars oder so ein Kram, das ist alles, also wenn die die nicht kriegen, da weiß ich auch nicht, wer da sonst, also fast jeder technische Aspekt dieses Films hat mich wirklich positiv überrascht nochmal. Und ich bin mit hohen Erwartungen reingegangen.
Ich weiß nicht, ob er mich überrascht hat, aber er hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Das kann ich auch sagen. Also das hat alles eine Schwere. Man merkt halt auch wirklich, wie die Rüstungen, wie die Waffen also auch irgendwo in der Hand liegen und was die für eine taktile Wirkung haben. Und der Sound ist einfach beeindruckend gewesen. Also ich fand das auch schon ziemlich, ziemlich perfekt so.
Ja, ging mir auch so. Also es war schon allein von der Musik und von dem Sound, wenn man jetzt mal schon dran denkt, Odysseus kann ja mit Pfeil und Bogen schießen, also dieses Geräusch, das Bögen machen, dieses, das ist richtig toll und er hat auch so eine ganz tolle Technik, mit seinem Bogen umzugehen. Da hatte ich Gänsehaut, weil das einfach so richtig cool inszeniert war und die Musik hat mir sehr gut gefallen und mir hat auch wieder hier, weil mir war schon klar, Christopher Nolan wird kein linearen Erzählstrang haben und ich war sehr gespannt, wie er diese Geschichte dann halt aus diesen verschiedenen Perspektiven erzählt und man ist dann drin in dieser Story, aber dann ist man dann schon wieder woanders und denkt man, ah, eigentlich will ich das weitersehen, aber dann ist man wieder dort, wo man eigentlich weitersehen wollte, aber wollte dann eigentlich das weitergucken, weil es war immer an allen Stellen so spannend, also dass es nie einem langweilig wird, weil okay, ja, jetzt ist er an der nächsten Insel angekommen. Es ist so richtig spannend aufgebaut gewesen, die ganzen Abenteuer, die da erzählt werden, also wer die Odyssee gelesen hat, naja, der kennt die ganzen, es konnten auch nicht alle Platz wahrscheinlich finden, die es noch alle gab, aber die reingefunden haben, die waren sehr gut erzählt. Die Monster, der Zyklop, der war für mich mal richtig toll interpretiert. Gerade das Auge, das er da hatte, das fand ich richtig, richtig toll. Also da hat man sonst sehr von diesem Odysseus-Film, den es aus den 90ern gibt, der ist halt so schon plastischer. Also wie halt diese bei Kampf der Titanen, die alten Filme, was ihr Harry... Ja genau, was ihr da erzählt habt. Das Monster hat mir richtig Angst gemacht, weil das schon so, also das war einfach so mystisch auch dargestellt. Wir haben auch die weiblichen Antagonisten, also am Ende die Odysseus aufhalten und seine Mannschaft, die haben mir sehr gut gefallen. Also Samantha Morton, sehr gut ihre Darstellung, ihre Figur, ich will jetzt nicht drauf eingehen, wer sie ist, obwohl man kann es ja nachlesen. Da hatte ich Parallelen entdeckt, eine Crazy Cat Lady auf einem Felsen, voll weit ab von anderen Leuten. Die fand ich super und also die Bilder und für mich waren auch die Kostüme nachvollziehbar und gut gemacht. Und ja, am Ende ist es halt, was auch du erzählt hast mit den Männern, es sind eigentlich wenige Frauen, die sich gegen Männer behaupten. Und am Ende ist es, wenn ich mir so drüber nachdenke, und Homer hat eine Geschichte über eine Frau geschrieben, die es tatsächlich fertiggebracht hat, 20 Jahre auf ihren Mann zu warten. Also ich glaube, also würde man das machen und würde man so lange da warten oder wird man da Stand geben und sagen, okay, dann nehme ich jetzt halt den erstbesten Freier, damit ich meine Ruhe habe. Also es war schon auch von der Story und wie es erzählt wurde und die ganzen Beweggründe der einzelnen Protagonisten dahinter, das war schon sehr, sehr gut dargestellt und trotz alledem für mich ein Film, den ich jetzt so schnell nicht nochmal gucken würde, aber in einem gewissen Zeitraum würde ich mir den immer wieder gerne wahrscheinlich angucken. Es war schon
sehr...
Sehr eindrucksvoll und ja, gerade auch mit dem IMAX, ja. Dieses, wenn man die Bilder sieht, man sieht ja mal so eine Doku, wie Christopher Nolan und sein Team diese ganzen Kameras durchs Meer schleppen und von A nach B tragen und wie schwer die alle waren und wenn man dann auch Bilder sieht von diesen Rollen, die dann in die IMAX-Kinos gebracht werden, wie riesig sind und wie das aufgezogen, also was da technisch dahinter steckt, ja. Allein das ist es wert, diesen Film zu sehen und das einfach mal greifen zu können und zu erleben. Das ja, sind Akis Worte dazu.
Auf jeden Fall eine Feier des Kinos und ein Ausrufezeichen nochmal hinter die Inszenierung und über das Kino und was auch damit zusammenhängt alles.
Hm. Also ich fand es spannend, dir jetzt zuzuhören, weil da viele Dinge waren, die ich genau andersrum gesehen habe. Ja. Also im Kleinen, wo ich als erstes mal kurz drauf angesprungen bin innerlich, wo du meintest, wie er mit dem Bogen umgeht, ganz toll. Ich habe so ein paar Mal gedacht, also wenn er so einen Bogen schießt, dann wird er nie was treffen. Der schießt die hier so aus der Hüfte
ab. Aber das machen alle tatsächlich, das hat mich am Anfang auch verwirrt, aber es scheint wohl akkurat zu sein, ich weiß es nicht. Ja, also es zielt niemand.
Ich bin kein professioneller Bogenschützer. Es schießt
jeder aus der Hüfte mehr
oder weniger. Aber ich habe schon ein, zwei Mal Bogen geschossen.
Ja, du machst anders vielleicht.
Und relativ gut getroffen. Und das habe ich bestimmt nicht aus der Hüfte gemacht.
Sie machen das hauptberuflich. Ja.
Das ist die Rule of Cool.
Es gab halt so ein paar ganz kleine Sachen, die mich immer so ein bisschen noch rausgebracht haben. Auch dieser Zyklop, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich so kurz gedacht, hat er jetzt wirklich angefangen, hier Monster aus dem CGI-Tunnel zu holen? Weil das für mich nee. So richtig echt fand ich den nicht.
Einer widerspricht.
Ich weiß, ich habe inzwischen auch gelesen, dass das ein echter Schauspieler ist, aber hat mich an der Stelle ein bisschen rausgeholt. Und so gab es also ein, zwei kleine Sachen, die mich da immer noch mal kurz rausgeholt haben. Aber Lars, du hast mich ja gestern direkt noch danach gefragt, wie fandest du es? Und ich kann sagen, gerade mit vor diesem Hintergrund, dass jede Christopher Nolan-Produktion inzwischen mit so einem schweren Rucksack an Erwartungshaltung an den Start geht, kann ich voller Überzeugung sagen, dass ich nicht enttäuscht worden bin. Und das ist bei der Erwartungshaltung, die man an diesen Film hat, inzwischen schon ein sehr großes Kompliment.
Er wiederholt sich nicht, also ich meine, er wiederholt sich dahingehend, dass er hier auch wieder einen Mann zeigt, der nicht zurückkehren kann. Das war schon bei Interstellar so, das war zuletzt bei Oppenheimer so. Die Männer, die halt eben an einem Punkt angekommen sind, wo sie nicht mehr zurück können. Und das ist ja auch hier wieder so, dass Odysseus eigentlich nicht zurückkehren kann. Und alles wieder so ist wie vorher, aber wie er das variiert, wie er diese Grundgeschichte, wir haben es ja auch schon besprochen, die er halt immer wieder zugrunde gelegt hat, die jetzt quasi inszeniert hat, das ist schon echt beeindruckend, Flo.
Ja, weil wir jetzt gerade zweimal über diesen Zyklopen geredet haben, möchte ich sagen, der hat mich mit am meisten genervt am Film. Tatsächlich nicht, wie er aussah. Das mochte ich tatsächlich. Ich mag sehr gerne, aber er kann Käse machen, aber kann weder sprechen noch eine Hose anziehen. So und also
er kann sprechen.
Er kann also ja. Das Sprechen, was er gemacht hat.
Mit Ameisen.
Ja, aber auch wenn er da schreit, also es gibt diese Szene, nachdem eben passiert ist, was mit dem Zyklop passiert, wo er so ganz komische Geräusche von sich gibt und da kann man ja ahnen, dass er Poseidon schreit. Aber da war ich tatsächlich sehr enttäuscht, weil dieses komplette Gespräch zwischen ihm und Odysseus einfach fehlt. Der eine gute Gag, den die Geschichte auch hat, mit dem Niemand-Ding, den hat er auch rausgelassen und ich fand das eigentlich irgendwie sowas, was relativ essentiell auch ist, vor allen Dingen, weil eben dieses, also Polyphem als Zyklop ja dafür sorgt, dass sie verflucht werden, weil er der Sohn von Poseidon ist. So, dass das alles so ganz komisch kommt, fand ich leider nicht so geil. Ich habe mir gerade noch mal kurz aufgeschrieben, damit ich es kurz abreißen kann, was ich doof und was ich gut fand. Weil an sich war ich positiv überrascht vom Film, aber ich habe auch einen Schwachpunkt für Mythen und Monster und Sandalenfilme. Also ich fand die Polyphem nämlich eben aus genannten Gründen doof. Jedes Mal, wenn Agamemnon zu sehen war, musste ich mich zusammenreißen, nicht laut drüber zu lachen, weil ich diese Rüstung leider unendlich kacke finde. Ich finde, das sieht richtig schrecklich aus. Wenn da Troja die Tore aufgehen und er dasteht wie so ein Transformer oder sowas oder Robocop, war ich so, was soll das? Das sieht so scheiße einfach aus. Die Trojaner-Rüstung fand ich leider auch ein bisschen, die sahen auch nach Star Wars aus und nicht nach irgendwie antikes Troja. Das fand ich auch ganz doof. Ich bin auch kein Freund von der Erzählstruktur. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich fand den Film gleichzeitig auch zu lang und zu kurz, weil ich mir zum Beispiel von Circe sehr viel mehr gewünscht hatte. Also Circe allgemein auch meine Lieblingsszene. Ganz überraschend für Leute, die mich kennen, warum mir das vielleicht am besten gefällt. Aber da war ich auch so, dass es
das wird wiederum so schnell einfach abgehandelt, dass ich mir so dachte, was soll das? Nimm dir da doch mal mehr Zeit, weil ich auch die ganze, also diese Beweggründe der Figur dann irgendwie einfach interessant fand. Film. Das Ende mochte ich dann tatsächlich auch ganz gerne. So, und also diese Aussage, ich fand es interessant, dass es, weil du es auch gerade gesagt hast, sehr Oppenheimer, also für mich sehr Oppenheimer gespiegelt hat, was die Persona angeht, also dass sie beide so dieses Dinge über die Welt gebracht haben, die sie sehr bereuen. So, das fand ich irgendwie ganz gut. Ja, so. Mhm. Alex. Wollte da direkt was sagen.
Ja, genau. Ich bin da nämlich, was die Schauwerte und so angeht, total bei dir und auch das Pacing und sowas. Ja, ich habe auch gedacht, wir hatten teilweise Begegnungen, die waren nur für die Schauwerte da und dann, also die zweite oder dritte Begegnung im Wald, ne, mit den mittelgroßen Riesen. So, da ist ja nichts passiert, ne? Und dann dachte ich mir auch, und teilweise fühlt er sich gerusht an. Es mag auch daran liegen, dass du nicht länger als 3 Minuten am Stück irgendwie die Sequenzen stehen lassen kannst. Trotzdem kann man da ja natürlich sich mehr Zeit nehmen und sowas, ne? Und mich hat das Ende total gestört, weil der Film ist dann wirklich auch so ein Sandalenfilm, so ein konventionelles Abenteuer. Natürlich steckt da super viel drin. Ich fand das aber wirklich, ich würde mir den auch ohne weiteres sofort nochmal ansehen, weil ich den dann doch stellenweise sehr unterhaltsam fand. Aber ich würde eine halbe Stunde vor dem Ende, glaube ich, rausgehen einfach. Ja, weil es hat mich angehört.
Aber das ist voll interessant, weil ich habe ja die letzte halbe Stunde nicht gesehen, ne? Als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den im Zoopalast gesehen bei der Pressevorführung am Montag und musste bei der letzten halben Stunde raus. Pet Shop Boys geht vor, da kann ich nicht. Ich kann nicht anders. Aber ich musste leider tatsächlich gehen. Und als ich da raus bin, habe ich mir gedacht, ja, ich fand den jetzt gut. Das ist jetzt ein solider, mehr oder weniger Sandalenfilm, wenn du so willst. Also er hat jetzt halt mal einen Historienfilm gedreht. Ja. Und jetzt habe ich mir gestern Abend den kompletten Film angeschaut und es gibt für mich also auf jeden Fall ein runderes Bild und mit diesen letzten 40 Minuten dann auch irgendwie, ja, den ganzen Film.
Es gehört dazu. Ich finde sie nur leider nicht gut inszeniert. Ich finde sie leider langweilig inszeniert. Über den Cast haben wir jetzt Robert Pattinson da am Ende. Ja, wirklich, das ist also so ein Abziehbild von einem Antagonisten einfach. Da dachte ich mir so, das ist
er hat nicht, wieder die Rolle, ne? Die das, klassische er Rolle.
Pattinson macht sich zum das fand ich dann nicht mehr schön. Und wir haben noch gar nicht über die Götter gesprochen, was ich aber ganz interessant fand. Weil wer den Cast gesehen hat, sich mal angeschaut hat, weiß ja, wir haben eine Göttin drin. Mhm. So, und die anderen werden aber immer nur so angedeutet, ja. Also mit Blitz und Donner und es wird über sie gesprochen und so, aber welche Rolle die Götter tatsächlich spielen, wird gar nicht so klar, aber es wird immer wieder über sie gesprochen und Zeus Gesetz oder Zeus Law, sagen sie auf Englisch, das ist ja das Entscheidende eigentlich, ne? Danach richtet sich das Leben und das wird dann gebrochen.
Ja, die Götter sind ein Welterklärungsmodell, das hier aufgebaut wird, also das es spielt in einer Welt, in der magisches Denken noch eine Rolle spielt, also das ist, wo die Geschichte entstanden ist und diese Mythos-Logos-Trennung hat sich halt erst über die griechische Geschichte entwickelt. Wir sind im archaischen Griechenland, das heißt, man geht davon aus, dass die Götter eben einfach die Ursache für Dinge sind. Ich möchte jetzt nicht in Bicameral-Mind-Theorie reingehen, wie Leute damals mit Göttern interagiert haben, ihren persönlichen, aber es ist eine auf eine Art halt eine Repräsentation seines Unterbewusstseins, wie er mit Athene redet und deswegen redet sozusagen, das ist so seine eine seiner Gehirnhälften im Grunde, die mit ihm spricht und ihm Erinnerungen präsentiert und deswegen ist die eine Person und die anderen sind Naturgewalten.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so, aber trotzdem ist es ja ganz interessant, welche Rolle hat denn Athene dann tatsächlich?
Auf jeden Fall.
Ja, sie repräsentiert quasi die Götter, genau.
Naja.
Stück weit. Auf jeden Fall.
Consciousness oder so viele Möglichkeiten.
Ja, genau, das Gewissen, genau, ja. Gut, wir machen nochmal hier die Runde, würde ich sagen. Wollen wir im Discord anfangen? Wer von euch hat noch was zu sagen? Und wenn ja, jetzt, sonst schweigt. Dennis, fangen wir an.
Aber mach du erst,
Dennis. Dennis winkt. Du kannst nicht winken, Heiner, du hast keine Kamera.
Ja, ich habe mich gefreut, dass ein paar Stimmen hier nochmal das Pacing tatsächlich aufgegriffen haben. Auch technisch bedingt durch diese IMAX-Geschichte mit den 3-Minuten-Shots. Das fand ich am Anfang schon sehr schnell immer gewechselt und auch irgendwie so ein bisschen wackelig. Dieses große Zugeständnis, das Nolan hier quasi an die Filmkunst oder an die Filmtechnik macht, hat es ein bisschen unrund gemacht und auch das Story-Pacing fand ich so ein bisschen unglücklich. Ich habe ihn dazu auch noch in Englisch gesehen. Da gab es auch eine Debatte, die habe ich vorher so ein bisschen angelesen. Es wird, glaube ich, normal Englisch genannt. Es fühlte sich ein bisschen komisch an, ohne dass ich mit Erwartungen reingegangen wäre, wie sie so vor sich hingeblubbert haben, dann doch. Deswegen freue ich mich auf die IMAX-Version nochmal. Kommt von Heiner, what? Ja. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal auf die IMAX-Version, die ich in Deutsch sehen werde. auch für das ganze Bild. Im Großen und Ganzen bin ich trotzdem der Meinung, dass es hier ein herausragendes Ding. Nicht so herausragend wie der Mythos Nolan es mittlerweile zusammen mit dem Mythos Odysseus verschränkt vielleicht machen würde. Aber immer noch ein großes Stück Filmkunst. Ich bin der Meinung, ein paar von seinen Filmen waren für mich größer als das hier. Ich habe Interstellar vor 2 Wochen nochmal nachgeholt, wo ich die Angst hatte, der ist schlecht gealtert. Nee, ist er nicht. Nö, aber das ist dieses Zugeständnis, das Nolan sich halt selber auch jetzt genommen hat, muss man ganz deutlich sagen, in der Position, die er ist. Ich will den Film so drehen, so machen. Ja, und das verdient größten Respekt. Hut ab. Ja, man kann ihn auf jeden Fall schauen. Man sollte auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Am besten wahrscheinlich IMAX, weil es halt auch der erste IMAX-Film ist. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
Ja, Englisch und Deutsch habe ich tatsächlich beides auch gesehen. Die englische im Zoopalast und die deutsche jetzt hier im IMAX. Und kann euch auch sagen, also die Dialoge gehen wirklich sehr stark unter in der Originalfassung. Und es gibt ja auch gar keine Version in irgendeiner Form, außer jetzt halt eben, also in IMAX zumindest, mit Untertiteln. Das ist ja aber dann zumindest in der normalen Version quasi die Möglichkeit, den mit Untertiteln zu schauen. Es wird schon sehr viel geredet. Das ist auch schon auf jeden Fall der Fall und erzählt. Robert. Achso, oder Heiner, komm. Schieß los.
Mir ist egal. Nee. Ja, zwei Sachen. Also erstmal greife ich das auf. Ich finde die Entscheidung, in klarem Englisch, im realen Englisch zu reden, eine total geniale Sache und auch quasi ein Must, weil wir Matt Damon, da komme ich zum nächsten wichtigen Thema, was wir jetzt noch ein bisschen außen vor gelassen haben, finde ich.
Ja.
Weil wir Matt Damon als Main Guy haben, den Bostonian Everyday Man in Spe, der ja eigentlich gar nicht wirklich Odysseus gibt, wenn man erstmal auf ihn und seine Vita guckt, aber dann doch irgendwie die perfekte Wahl war, weil er ist einfach likable out of the box. Also er kann wirklich in jedem Moment irgendwie jede Rolle in meinen Augen annehmen und trotzdem noch erstmal eine gewisse Vorschusssympathie haben. Und das muss Odysseus auch so ein bisschen geben, damit wir ihm so lange die Hand reichen und mit ihm dieses Abenteuer bestreiten. Und das war in meinen Augen eine geniale Idee, weil wenn die alle versucht hätten, einen britischen Akzent zu sprechen, dann wäre das in einem absoluten Desaster geendet. Also das war in meinen Augen wirklich eine richtig gute Entscheidung. Und dann möchte ich noch das Thema...
Ja. Das war auch nicht meine Meinung. Also ich nur kurz korrekt, also das ist nicht falsch verstanden. Ich wollte jetzt nicht, dass sie British-Englisch sprechen oder so, sondern vielleicht so ein bisschen nochmal künstlerischer. Ist so mein Gefühl gewesen. Das ist auch wirklich nur ein Gefühl jetzt, ne?
Ja, das
war
hast
keine Erwartung.
Das hast natürlich oft in anderen Historienfilmen, ne, dass die halt eben dann hochgestochener reden im Endeffekt. Aber ich fand das hier auch eine gute Entscheidung. Ja. Heiner.
Und dann genau, Sandalenfilm und das wurde jetzt oft erwähnt, dass das alles irgendwie sehr klassisch wirkte. Ich fand das gar nicht unbedingt so. Ich würde da eher sagen, das ist ein Film, der sich ganz vieler Genres bedient und diesen Sandalenfilm-Tradition, sondern die Odyssee als sehr breite Geschichte nutzt, um ganz viele Rezepte, ganz viele einzelne Zutaten aus verschiedenen Genres zu holen. Also ich war wirklich geschockt davon, wie explizit und direkt Horror-Konventionen hier eingesetzt wurden. Auch mehr und drastischer, als ich das von Nolan bisher gesehen habe und möchte Leute deswegen vielleicht auch ZuhörerInnen nochmal warnen, auch wenn der Film hier in Deutschland ab 12 ist, nehmt dann nicht eure 12-jährigen Kinder mit rein, ohne die vorher ein bisschen drauf vorzubereiten, weil das sind wirklich nachhaltig verstörende Bilder, die hier präsentiert werden, was mich als Horrorfan total abgeholt hat, aber ja, ich denke, gerade bei dieser Audience nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Das stimmt.
Und jetzt habe ich genug Zeit.
Ist ja auch kein Star Wars, da muss man glaube ich schon wissen, worauf man sich einlässt bei diesen 3 Stunden in jedem Fall. Robert.
Ja, ich wollte noch mal kurz auch was zu dem, weil immer Sandalenfilm auch erwähnt wurde, sagen, dass der im Vergleich, weil da denkt man natürlich auch fast alle historischen, also diese Sandalenfilme und auch Troja und so, die da hat man im Kopf, dass die Bilder sehr warm und sehr gelb sind. Ne? Troja hast du da gesehen und es ist alles sehr sonnebrennend, alles warm. Und hier, wir sind ja auch viel auf dem Meer und viel auf Inseln und so weiter. Und wir haben auch Nolan typisch einen blau-grauen Film, der aber natürlich auch sehr zu dieser Odyssee passt, weil ja alles sehr, sehr düster ist. Ne? Es gibt ein bisschen Sonne bei Calypso. Dort, aber sonst, die ganze Sache ist eben auch angepasst, eben, das ist auch sowas, und also und Sandalenfilm, ja, er ist weit weg von diesen klassischen Sandalenfilmen, das hat Rainer eben auch schon erwähnt, weil man sieht wenig große Massen aufeinander zurennen und groß kämpfen, was dort auch typisch ist. Ja, also es ist wirklich klein gehalten, auch, auch die persönliche Geschichte natürlich von Odysseus die persönlich klein ist mit schnellen Schnitten, die mir gar nicht so aufgefallen sind eigentlich wie bei euch, aber eben auch sehr viel Detailaufnahmen, sehr viel Horrorelementen, die sehr ins Detail gehen und das auf größten, also wir reden hier von Detail und persönliche Story und dann auf ganz groß, ganz große Leinwände und ganz lang und breit. Und ja, ich war auf jeden Fall am Gegenende, wo Alex raus ist. Gegen Ende hat der Film mich reingeholt, ne, statt rauszuschmeißen. Und ja, also auf jeden Fall hat er mich auf jeden Fall so dann schon auf jeden Fall begeistert von Schauwert und alles. Und man sieht natürlich, wenn man den mehrfach sieht, noch mehr. Ich bin auch wie bei Toni zum Beispiel, dass ich bei den ersten Sichtungen von solchen Filmen, das habe ich letztens bei Obsession auch gemerkt, ich bin erstmal voll immer bei der Machart, bei den Figuren, wie es gerade ist, und diese Metaebene oder was noch dahinter hängt, das kriege ich erst immer beim zweiten, dritten Mal mit. Ich bin beim ersten Mal immer vollkommen erstmal im Werk drin und beim nächsten Mal kommt dann so, was wird noch erzählt. Hm. Ja,
also und dafür lohnt sich der Film ja auf jeden Fall auch, ihn nochmal vielfach zu sehen. Am besten, wie gesagt, halt immer auf der größten Leinwand. Mach mal nochmal von links nach rechts. Jeder, der nochmal irgendwie was sagen will, kann das gerne tun.
Ja, also für mich war es ein ganz toller Nolan-Film. Es waren ganz viele Elemente auch von den anderen Filmen drin. Also eine Geschichtserzählung wie bei Memento, ein Mann, der das Aufwachsen seines Kindes verpasst, wie bei Interstellar, am Beach wie bei Dunkirk und ganz viele spannende Sachen, die es halt auch aus den anderen Filmen gab und allein wie es erzählt ist und was man zu sehen bekommt, war es ein absolut epochales Meisterwerk für mich und mir hat er sehr, sehr gut gefallen und ich lege euch
nach. Magic wie aus The Prestige.
Genau, Magic, aber auch so wie bei, wie wir schon gesagt haben, bei Dark
Leute,
Knight.
Leute, die von Lügen
halt,
leben, wie bei Prestige.
Ja, wie bei beim Dark Knight, wurde es ja auch halt, wie er erzählt hat, halt normal nüchtern erzählt und sowas halt auch in dem Film. Es wurde halt nichts hier Magic, hier kommt eine Göttin angeflogen, es ist halt einfach toll erzählt.
Ja.
Ja, ich schließe mich da größtenteils an. Also für mich war es wirklich einfach genau das, was ich erwartet hatte. Also ne, Christopher Nolan macht die Odyssee. Ich weiß nicht, ob es schon den Begriff Nolan-esque überhaupt gibt, weiß ich nicht. Aber da ist eben dann wirklich wieder alles drin. Also du hast also die emotionale Distanz zu Charakteren hast du da. Es ist alles, finde ich, irgendwie immer so ein bisschen kalt bei ihm. Also die Spannung entsteht ja mehr aus den Situationen, als dass du wirklich mit den Charakteren irgendwie wirklich Empathie hast. Zwischendurch habe ich mal gedacht, vielleicht ist Nolan manchmal so ein kleiner Nerd, der einfach zu viel Geld kriegt, weil er kann ja einfach wirklich viele, viele seiner Ideen umsetzen und die kann man manchmal fragwürdig finden, die kann man aber manchmal auch richtig gut finden. Und ja, er bleibt irgendwie dann erzählerisch auch so ein bisschen der Meister des Planting and Payoff, also wo es dann wirklich am Anfang wirklich irgendwas erzählt wird, was zum Schluss dann eigentlich wirklich eine richtig wichtige Bedeutung hat. Ne? Also ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber der Bogen, ne? Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Bogen. Genau, ja, und sonst, wie Aki schon sagte, man kann da, also mir hat er sonst nichts mitgegeben, sage ich mal, außer dass es wirklich ein richtig, richtig tolles Kinoerlebnis war. Randnotiz, guckt den Film in IMAX, wer ihn später, Jahre später auf seinem Handy guckt, hat ihn einfach nicht gesehen. Ja, also ja, absolut eine Empfehlung wert.
Weder Jahre später noch jetzt irgendwas auf dem Handy.
Geh mal in den Zug, dann.
Nein, don't, just don't, wirklich. Genau, Alex.
Ja, mir war ein bisschen zu konventionell. Ich hätte gern, die Rüstung natürlich, dann haben wir auch noch Batman optisch da drin und sowas. Ja, ne? Ich hätte aber gerne mehr davon gesehen. Ich fand die cool, da kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt cool ist oder nicht. Mhm. Aber dann kommst du rein mit Agamemnon und mit den Trojanern, die so weiß sind und irgendwie sowas. Und dann ziehst du das aber nicht durch. Ja, dann ist der in so vielen Stellen doch wieder so konventionell. Und das hat mich dann gar nicht so groß gestört. Gestört hat mich wenig an dem Film. Ich hätte nur gerne mehr gehabt. Also für mich war es leider eine Enttäuschung. Ich hätte gerne mehr von, weiß ich nicht, mehr Experimentelles noch in dem Film gehabt. Aber dafür ist Nolan wahrscheinlich einfach nicht der. Der hat ein paar Ideen und die setzt er dann um in seinem großen Film. Und ja, am Ende bleibt man, ich zumindest, mal wieder ein bisschen ratlos zurück.
Da hätte Nolan für A24 Odyssey machen müssen.
Das wäre ein anderer Film geworden, auf jeden Fall. Aber guck ihn dir einfach nochmal an, wenn du mehr Odyssey haben willst. Oliver.
Ich habe ein grundlegendes Problem mit modernen Mainstream-Filmen aus den USA. Ich bin so ein Popcorn-Kino-Fan und da muss ich gestehen, hat mich Hollywood in den letzten Jahren primär enttäuscht, bis zu einem Punkt, wo mir wirklich die Zeit, die ich darin investiert habe, einfach nur zu schade war. Und ähnliche Befürchtungen hatte ich dann auch bei Die Odyssee und bin in diesen Film reingegangen. Die Geschichte ist nun mal bekannt und ich bin da rausgegangen und gesagt, ja, das hat sich jetzt mal wirklich echt gelohnt. Das war eine geistige Herausforderung. Das war nicht einfach nur so ein als Film getarntes Hörspiel, wo jede kleine Szene noch einmal verbal erklärt wurde. Optisch unglaublich ansprechend. Das, alleine hier in unserer Diskussion, Debatte, haben wir ja schon mitbekommen, wie viele Interpretationsmöglichkeiten man da reinwerfen kann. Und ich bin da auch gespannt, ob ich das ein oder andere für mich dann auch nochmal entdecken werde, wenn ich den Film dann tatsächlich bald auch ein zweites Mal schauen werde.
Mhm. Wenn du die Karten kriegst, also bis zu dem Punkt, wo man dann tatsächlich erstmal wieder irgendwo rein kann.
Die Karten haben wir schon.
Das ist gut schon mal, auf jeden Fall. Ja.
Also ich finde es ultra spannend, gerade auch in dieser großen Runde, die wir heute hier sind. Es ist ja selten, dass so viele den Film jetzt schon gesehen haben und wir hier uns so großer Runde austauschen können, wie unterschiedlich so bestimmte Dinge aufgenommen werden und was einfach zeigt, da ist doch viel drin, was alle irgendwie abholt. Sei es jetzt Flo, der gesagt hat, mit dem Zyklopen, wo wir irgendwie nicht übereinander kommen, mit der Rüstung von Agamemnon, die ich überwältigend krass finde, wo ich mir viel mehr noch von gewünscht hätte, ob das die Charaktertiefe der Bösewichte ist, die es zum Teil gar nicht gibt, zum Teil wenigstens angedeutet wird, aber eben dann auch wieder die Schauwerte. Und du hast vorhin gesagt, der Film ist keine Minute zu lang. Ich saß gestern drin, habe so ein paar Mal auf die Uhr geguckt und gedacht, okay. Und als ich raus bin, dachte ich auch, okay, du willst morgen nochmal gehen mit Freunden. Inzwischen freue ich mich sehr darauf, heute Abend nochmal zu gucken.
Das ist gut. Schönes Schlusswort.
Genau das sollte auch das Schlusswort sein.
Sehr, sehr schön.
Ja, ich bin, glaube ich, andersrum als Robert, was so Filme angeht. Wenn ich in den Sog der Story gerate, dann sehe ich ihn für die Story und natürlich fallen mir all die technischen Aspekte auf, aber wenn ich die beim ersten Sehen ansehe, dann hat der Film mich teilweise nicht gekriegt, sondern ja, oder es ist etwas, was ich in der Rückschau betrachte. Dies ist ein Film, der, wie es Nolan so oft gelingt, mich in seinen Sog gezogen hat, aber anders als viele Nolan-Filme der letzten Jahre, habe ich diesmal das Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, wird es nicht schlechter. Sondern es ging um was? Es ist ein Film, der die Frage stellt, warum erzählen wir Geschichten? Und bei jeder Erzählung, die da vorkommt, merken wir, warum das der Fall ist. Und Nolan hatte in diesem Fall auch was zu erzählen. Und offenbar wollte er was gegen Krieg, gegen die Zerstörung unserer Zivilisation durch Lügen. Ob wir da AI oder politische Sachen reininterpretieren. Er hatte auf jeden Fall eine für mich sympathische Position eingenommen und er hat es hingekriegt, die an sich wie Protagonisten wirkende Fraktion immer wieder als absolute Villains zu kodieren. Von brennenden Häusern, vor denen sie Leuten Vorwürfe machen, warum sie nicht freundlich empfangen haben, zur immer wieder erwähnten Agamemnon-Rüstung, der Kodierung schwarz-weiß und all das. Wir folgen hier den Leuten, die nicht die Guten sind und das wird immer weiter herausgearbeitet und das hat mich überzeugt als eine Version dieser Geschichte und es war ein Grund, sie nochmal neu zu erzählen. Und wenn man die Mittel hat, das so monumental zu tun, warum nicht?
Ja, und vielleicht auch ein Grund, ihn nochmal neu zu sehen, auf jeden Fall jetzt für euch. Flo.
Ja, ich hatte sehr viel Skepsis, zum Teil auch bestätigt, aber ich kann auch sagen, am Ende des Tages, wahrscheinlich werde ich ihn auch nicht das letzte Mal gesehen haben und habe irgendwie trotzdem Bock, das irgendwie nochmal zu sehen. Auch wenn ich mir an manchen Stellen mehr gewünscht hätte und an anderen Stellen weniger. Aber ja, es hat sich schon gelohnt, dafür ins Kino zu gehen und durchvibriert zu werden
vom
Bass im IMAX.
Unterboden.
Also die Leinwand hat ja auch vibriert, so das war ja auch wundervoll. Ah. Also manchmal auch ein bisschen zu viel, weil ich so dachte, ich hätte gerne nur die Arschvibration, ohne dass die Leinwand mitvibriert.
Ja, wir haben die Vibration auch schon im Kino, also wir waren in der Passage im Saal unter der Odyssee und haben das im anderen Film gespürt, dass die Odyssee läuft. Also das ist ein Film, der Bass hat.
Ja, wenn ihr auch Good Vibrations wollt, dann geht euch Odyssee im Kino anschauen, die vollen 3 Stunden mehr Also definitiv, so viel kann ich euch versprechen. Mehr bekommt ihr in diesem Jahr nicht fürs Geld. Eine Eintrittskarte, auch wenn sie durchaus ihren Preis hat, gerade eben auch in den IMAX-Kinos. Da lohnt es sich in jedem Fall einmal mehr, auch Odyssee zu schauen, weil es einfach wirklich ein großes Jahr zum Kino ist. Und ich glaube, das ist das Beste, was uns allen passieren kann, in jedem Fall, dass wir hier einen Film haben, der wirklich nochmal auch die Existenzberechtigung des Kinos dick, fett, rot unterstreicht, der von allen Gewerken, von allen Belangen wirklich auf höchstem Niveau ist, durch die Bank, sowohl bei den Schauspielern als Schauspielenden, als auch bei denen, die halt eben hinter der Kamera tätig sind. Und das wird definitiv ein Film sein, über den auch noch im Laufe des Jahres natürlich zu reden sein wird, sei es jetzt bei unseren besten Filmen des Jahres oder sei es im kommenden Jahr dann auf jeden Fall bei den Oscars, denn da wird der Film, denke ich mal, und das ist keine große Vorhersage hier, denke ich mal, auf jeden Fall die Spitze haben mit den meisten Nominierungen, vielleicht sogar den Rekord von Sinners brechen, wer weiß.
Das Orakel von Film hat gesprochen.
Ja. Genau.
Ich hätte auch noch eine kleine Empfehlung.
Ja, Heiner?
Leute, die vielleicht Lust haben, da jetzt auch noch mal was zu lesen. Die Emily Wilson Übersetzung von der Odyssee ist in meinen Augen die beste, die man sich gönnen kann, wenn man Englisch versteht und jetzt vielleicht auch von diesem klarsprachigen, relativ geerdeten Englisch dieser Verfilmung was abgewinnen konnte. Dann kann man dort nachlesen im Iambic Pentameter, also in der klassischen englischen Tradition von Shakespeare und Co. und trotzdem von der Wortwahl her relativ nahbar.
Das ist, soweit ich weiß, ja auch die Übersetzung, die Nolan gelesen hat und sich selbst zugrunde gelegt hat für den Film.
Smart move.
Ja. Eine deutsche Fassung gibt es auch sehr schick vom Inselverlag und am Ende der Sendung zu gewinnen hier. Und wir schließen damit, denke ich mal, diese Runde, fast eine Stunde gequatscht über die Odyssee, in allen Multiplex-Kinos jetzt zu sehen. Ihr kommt nicht dran vorbei. Die Odyssee ab dieser Woche im Kino. Und jetzt haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, hier zum Abschluss noch einen Song präsentieren zu dürfen. Der beginnt, wenn der Abspann beginnt. Hier sind James Blake, Travis Scott und Ludwig Göransson mit When I'm Home aus dem Soundtrack zu Die Odyssee. Vielen Dank an euch alle da draußen im Discord und hier im Studio. Und hier kommt James Blake und Travis Scott.
Einlass, Befragung, Polizei.
Filmstarts der Woche.
Ja, ich dachte mir, wenn wir über westdeutsche Comedy sprechen, dann sollten wir auch Helge Schneider hören zum Einlass.
Er kommt vor im Film.
Auf jeden Fall. Denn wir reden über einen Dokumentarfilm. Was haben wir gelacht, ist der Titel dieses Dokumentarfilms. Und ja, vieles davon, mit dem ich aufgewachsen bin, glaube ich, ist da drin. Ich habe ihn trotzdem nicht gesehen und weiß auch nicht, ob ich ihn mal anschaue. Aber ihr könnt es mir sagen, ob sich das lohnt.
Ja.
Tut es.
Kann man machen, sollte man vielleicht sogar machen. Auch wenn jetzt natürlich die Debatten, die Leute, die vorkommen, wenn man das irgendwie ein bisschen verfolgt, Thomas Gottschalk kommt häufiger vor. Jetzt, Entschuldigung, ich fange jetzt einfach mal bei den Männern an.
Ja.
Und ein bisschen vorgezogenes Fazit. Natürlich schockt das nicht. Also es ist nicht ganz neu, möchte ich sagen. Ja, man sitzt nicht am Ende da und denkt sich, wow, das habe ich ja noch nie gedacht und so, ja. Aber die fünf Protagonistinnen finde ich so stark ausgewählt und die werden eben mit den Szenen, Harald Schmidt ist auch sehr prominent, mit den Szenen, mit den Ausschnitten von damals konfrontiert. Die sitzen fünf getrennt voneinander, reagieren später dann auch aufeinander. Aber erstmal getrennt voneinander sitzen sie in einem dunklen Studio und schauen diese Szenen und reagieren darauf und plaudern dann eben selber darüber oder reflektieren auch viel. Und das ist der interessanteste Teil. Sie reflektieren die Zeit, sie reflektieren die Männer. Und das, was ich aber wirklich am allerinteressantesten fand, war, wie sie ihre eigene Arbeit reflektieren. Dann sagen wir vielleicht auch mal kurz, wer es ist. Maren Kreumann, Bettina Böttinger, Gabi Köster, Hella von Sinnen und Esther Schweins. Genau, die fünf in den 90ern vor allem groß gewesen im Fernsehen.
Genau, die, so die ersten lustigen Frauen gefühlt, die eigene Sendekonzepte ja, durchgesetzt haben. Und die werden hier porträtiert. Sie sind die Protagonistinnen. Sie ja, tragen uns durch den Film, indem sie eben kommentieren, was da so zu sehen ist. Und wir kriegen Ausschnitte aus dem Fernsehen ja, jener Zeit präsentiert. Und man gewinnt nochmal einen neuen Respekt für diese Frauen, habe ich da, zumindest ist mir so gelungen, dass sie eben ja, nochmal darüber berichten, was es für Widerstände waren, wie sie auch füreinander eben durch Repräsentation, Wertschätzung gewonnen haben. Ich muss auch sagen, das waren einige der ersten lesbischen Frauen, die ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, halt mit Kreumann von Sinnen und Böttinger. Das ist also insofern schon eine Repräsentation, die auch auf mich eine Auswirkung hatte, dass man eben sehen konnte, wie sie sich behaupten, wie sie teilweise auch einfach albernen Quatsch gemacht haben. Also Hella von Sinnen war ja, hat ja absolute Quatschsendung gehabt, das wird da auch gezeigt, aber dass das eben auch eine, ja, ein Durchbrechen von Machtstrukturen ist, weil es ist ein Film, der sehr gut illustriert, wie durch Humor Macht entsteht und es jetzt fast ironisch, kein schlechtes Doppelfeature zur Odyssee gewesen dahingehend, dass es um die Macht von Geschichten und Öffentlichkeit und all das geht und darüber, wie Männer halt als so ein Default sich ja ganz, ganz schlimm verhalten können und das wird eben dadurch, dass es so ohne den Kontext einer Sendung drumherum und ohne Normalisierung gezeigt wird, nochmal ja, und eben die Reaktion der Leute mitkriegt, nochmal abstoßender, wie das Verhalten eigentlich war. Und gleichzeitig wird es eingeordnet als, aber das war normales Verhalten. Das sozusagen, das sind jetzt Beispiele, die wir nehmen, weil die prominent waren, aber drumherum war das Showbusiness ganz genauso.
Ja, also für mich war, du sagst, für dich war es nicht schockierend. In dem Sinne hast du eigentlich recht, aber trotz alledem dachte ich, oh mein Gott, wenn man das jetzt nochmal so vor Augen geführt bekommt, wie ekelhaft sich da einige Männer verhalten haben und für die Überlustigsten hingestellt haben und den Frauen eben abgesprochen haben, dass sie nicht lustig sein dürfen und sich nicht im Fernsehen so präsentieren dürfen und wie halt so Moderatoren immer diese hübschen Damen in ihrem Kostümchen an die Seite gestellt bekommen haben. Und wenn dir das so nochmal bewusst wird, ich meine, es wurde ja auch bis ganz früh in die 2010er mit Michelle Hunziker, die war ja immer bei Thomas Gottschalk, ja. die hübsche mal, ich hole jetzt mal den zum Sofa-Person und was die für Normalitäten hatten und dann plötzlich kamen Frauen, die sich ein bisschen anders präsentiert haben und lustig waren, das hat denen ja so gar nicht geschmeckt. Und das einfach nochmal vor Augen geführt zu bekommen in diesen drastischen Szenen, das war sehr sehenswert auf alle Fälle.
Ja, ach, allein der Supercut von Thomas Gottschalk, wie er Frauen berührt, das sind also wirklich abstoßende Bilder und ja, gleichzeitig eben merkt man, wie witzig die halt auch alle waren zu ihrer Zeit.
Ich will nur ganz kurz das einordnen, weil du hast vollkommen recht, natürlich ist das schockierend. Ja, ich kannte diesen Supercut aber schon zum Beispiel von Thomas Gottschalk und deshalb dachte ich mir, okay, das ist nichts Neues, aber klar, diese Konzentration und so 100%, also 100% sehenswert, der Film. Egal, auch wenn man schon viel darüber weiß. Aber das wollte ich nur.
Mhm. Ja, definitiv. Also die Sache mit Thomas Gottschalk, also man muss, das ist ja alles Archivmaterial, klar. Aber ich, was wollte ich denn jetzt sagen, Mensch, jetzt. Ich wollte sagen, in den ersten Minuten, wie ihr alle sagt, wirklich, speziell bei Thomas Gottschalk, es kommt wirklich ein ganz, ganz kurzer Moment von Fremdschämen, wo man dann wirklich denkt, mein Gott, das ist ja echt heftig, wie das damals war und wie selbstverständlich das angesehen wurde. Also ich meine, ihr habt jetzt im Großen und Ganzen auch schon alles gesagt. Also ich finde, das ist auch ein Film, der einfach mal wieder zeigt, auch bei Dokumentarfilmen, um was Universelles zu erzählen, muss man auch was Spezifisches erzählen. Und deshalb fand ich es eben sehr, sehr gut, dass wir eben diese fünf Entertainerinnen da haben, die das eben alles, also dass wir durch ihre Art, wie sie das erlebt haben, das eben nochmal verstehen und dann eben auch diesen großen Kontext besser verstehen. Ja, also so gesehen ist das auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, sehr informativ, weil, wie gesagt, man denkt ja nicht drüber nach. Ich saß auch als mit 6, 7, 10, was weiß ich, wie lange vom Fernseher, wenn Wetten, das kam. Und man hat das natürlich alles, also man hat da natürlich nicht großartig drauf geachtet, aber wenn man es jetzt natürlich nochmal herausstellt, dann sagt man natürlich, wow, das ist schon, ist historische Bewandtnis ist das ja schon.
Ja, ja, ich fand es auf jeden Fall eine schöne Demonstration vom Wert von eben Solidarität und Wertschätzung unter KollegInnen und in diesem Fall halt unter Frauen. Und ich muss auch sagen, es ist ein Film, der mich auch daran erinnert hat, wie es heute teilweise nicht besser ist, aber sich ins Internet verlagert hat. Also, dass die Öffentlichkeiten kleiner geworden sind, aber die Interaktionsmöglichkeiten direkter, dass jetzt alle Sexisten die Plattform haben oder die Möglichkeit, ja, Leute so schlecht zu behandeln wie Harald Schmidt, eben Bettina Böttinger, aber die Möglichkeiten der Gegenwehr, weil die Kanäle so sind, ist dann halt eine Person sagt etwas und Hunderte machen sie runter. Und dass das eben damals auch noch also wenn wir über Comedy und Macht sprechen, dass auch die Frauen noch eine andere Machtposition hatten durch eben die Sprachrohre, die ihnen in diesem Fall durchs Fernsehen gegeben wurde. Das fand ich auch eine interessante Metabeobachtung, so als Person, die sich in diesen Medienumfeldern auch bewegen kann.
Ja, und jetzt haben wir so viel über die Männer gesprochen, dann müssen wir aber nochmal sagen, es ist kein Dokumentarfilm über, oh, wie schlimm waren die Männer. Das ist natürlich ein Teil davon, aber es geht ja wirklich um die fünf Protagonistinnen und wie sie sich da drin bewegt haben und wie sie auch wieder aufeinander reagiert haben, auch zu der Zeit, ja, vor allem Hella von Sinn und Bettina Böttinger, die kannten sich auch, die haben jetzt, und Maren Kräumann, die war auch dann, Gabi Köster war so ein bisschen später und Esther Schweins hatte auch eine andere Rolle, ist ja auch ein bisschen jünger als die anderen, noch so 10 Jahre rund. Genau, aber auch wie sie in dem Film aufeinander reagieren, auch auf Szenen, die passiert sind und dann sagt Hella von Sinn, ne, das hätte ich aber anders gemacht, ja, und das finde ich auch so interessant. Natürlich, sie existieren nicht als die außerhalb, sondern sie waren Teil des Systems, sie haben auch zwangsläufig mitgemacht, ja, auch sie haben sich über ihre eigenen Körper, über Eigenschaften als Frauen lustig machen müssen im Prinzip, um da zu bestehen. Maren Kräumann hat es dann zum Beispiel wieder ganz anders probiert, hat auch funktioniert. So, und aber diese Aushandlung miteinander, mit sich selbst, mit dem Umfeld, das ist eigentlich das, was den Film wirklich, wirklich sehenswert macht.
Ja. Und man muss den Damen nochmal wirklich aussprechen, dass sie das haben sich eigentlich über sich ergehen lassen und dankbar sein dafür, weil hätten sie es nicht, wäre es wahrscheinlich jetzt immer noch so wie vor 20, 30 Jahren, würden die Männer einfach hätten weitermachen dürfen. Die haben einfach sich dagegen behauptet, haben sich durchgesetzt und Dankeschön, ihr habt auch viel meinen Humor mitgeprägt.
Ja, Amen. Auf jeden Fall ein gutes Schlusswort und ja, dass der Film natürlich auch immer noch eine große Aktualität hat, sieht man ja auch in der aktuellen Dieter Nuhr-Debatte. Also schaut es euch an, was haben wir gelacht, läuft ab dieser Woche in den Kinos. Jo, und dann haben wir einen Film in dieser Woche in den Kinos, der auf den schönen Titel Ninja Motherfucking Destruction hört.
Richtig, und damit bleibe ich jetzt, glaube ich, alleine, gell? Den habe ich gesehen. Ja? Hm? Genau, klassisches Coming of Age haben wir jetzt hier. Das ist klassischer kaum sein könnte. Außer natürlich, dass der Film in einem sehr langen Zeitraum, und zwar von 8 Jahren entstanden ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, immer mal gefilmt, ne?
Genau, immer mal gefilmt, künstlerische Entscheidung oder auch Budget. Was ganz interessant ist, weil der ja ein Debüt ist und jetzt auch kein wahnsinnig großes Budget und dann sieht man am Anfang Maxi Mundt, der mittlerweile durch How to Sell Drugs Online zu einem ziemlich großen Star, der ist auch überall in der eBay-Kleinanzeigen-Werbung und sowas und da spielt er am Anfang, habe ich ihn erkannt und dachte mir so, komisch, aber klar, die Szenen, die sind schon vor vielen, vielen Jahren gedreht worden und genau, deshalb hat er da am Anfang noch eine recht prominente Rolle, später dann nicht mehr, was dramaturgisch nachvollziehbar ist, vielleicht aber auch daran liegt, dass er einfach nicht bekannter geworden ist, ja, und nicht mehr verfügbar war. Spielt ja auch keine Rolle, genau. Ist ein relativ kurzer Film,
genau, es geht um im Kern ist das Ganze aber ja ein Spielfilmprojekt eigentlich von Lotta Schwerk und Emma Sute, glaube ich, ne? Oder? Sie war diejenige Leipziger Schauspielerin auch, die hier an der HMT, glaube ich, gelernt hatte. Die haben das über die Jahre hinweg vor allen Dingen halt gemacht.
Ach so, ja. Die Schauspielerin, genau, und die Regisseurin zusammen, genau. Genau. Genau, und das ist ja zwei Freundinnen, die ja beste Freundinnen sind und sich dann aber doch verlieben, beziehungsweise einseitig ineinander verlieben und typische mehr oder weniger Teenager-Herzschmerz und was aber diese 8 Jahre dem Film dann doch wirklich hinzufügen ist, diese äußerlichen Veränderungen, die man so auch nicht unbedingt mit Maske oder so hinbekommt, sondern du siehst, die Leute werden älter und das unterstützt eben die Entwicklung, die sie im Film auch miteinander machen und diese Stationen, die sie dann ablaufen und dadurch kriegt er doch nochmal eine spezielle Note und ist, würde ich sagen, für ein Zielpublikum, das eben gerade in diesem Alter vielleicht ist und sich von diesen Coming-of-Age-Sachen sehr angesprochen fühlt, Also absolut sehenswert. Ich finde ihn so lebensnah, ist eine Floskel, aber ist irgendwie einfach so. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie das große Drama. Es ist nicht übermäßig aufregend, also ohne langweilig zu sein. Und deshalb einfach schön abgefilmt, schön gespielt, schöne zwischenmenschliche Beziehungen, die da gezeigt werden, die, glaube ich, jeder auch nachvollziehen kann. Und gerade in diesem Alter würde ich sagen, ja, dann schaut euch den doch mal an, wenn ihr von den großen Epen genug habt. Ninja Motherfucking Destruction. Ja, nicht verwirren lassen von dem Titel. Das ist ein Spiel, das sie spielen. Das wird nicht viel zerstört in dem Film. Mhm. Aber
ja, vielleicht noch so die abschließende Frage, die sich bei mir immer stellt, so gerade bei deutschem Nachwuchskino. Die sehen ja meistens wirklich gut aus mittlerweile, hören sich aber meistens immer noch nicht gut an. Also kriegt man alle Dialoge mit?
Doch.
Ja, geht? Ja, gut, ja, alles klar. Also da bin ich froh.
Hat jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt, wenn im Kino drüber die Odyssee dröhnt, dann ist es vielleicht schwierig. Das war bei mir jetzt noch nicht so, aber doch, das ist kein Problem.
Ja, ist gut, okay, weil da wird oftmals am wenigsten Wert drauf gelegt, tatsächlich auch einen vernünftigen Ton am Ende hinzukriegen. Und dann nuscheln immer alle sich irgendwie ein in den nicht vorhandenen Bart. Aber hier hoffentlich nicht oder offensichtlich nicht. Ninja Motherfucking Destruction läuft ab dieser Woche in den Kinos. Danke dir. Ja, ein Film, der wahrscheinlich genau das bietet, was er vom Titel her verspricht. Insekten, Helden im Verborgenen ist der deutsche Untertitel dieses deutschen Films.
Ja, warum sind Schmetterlinge nicht in der Kirche? Weil sie Insekten sind. So,
ja.
Badam. Okay.
Genau.
Der ist alt.
Halleluja.
Aber ich muss auch immer dran denken, wenn ich das Wort Insekten höre, ganz ehrlich.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, sorry, immer genug Zeit für schlechte Witze.
Okay, sorry. Ja, also es ist eine richtig schöne Dokumentation und was man gleich hervorstechen muss, ist einfach auch die Sprecherin Katharina Thalbach und das macht den Film natürlich nochmal besonders, besonders toll. Und es ist eine sehr, sehr schöne, farbenprächtige, eindrucksvolle Dokumentation über Insekten und wie wichtig Insekten einfach für unsere Umwelt, unser Leben und unser Dasein sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass du gleich über Katharina Thalbach sprichst. Aber ich muss sagen, als die ersten Minuten kamen und sie angefangen hat zu sprechen, das meine ich jetzt wirklich nicht gemein, aber sie hat auch, ich finde, so eine Insektenstimme. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht so macht, aber wenn ich so eine Cartoonfliege oder sowas synchronisieren würde, ich würde ihr diese Stimme geben. Deswegen finde ich das sehr, sehr passend, dass sie das macht. Also sie macht es natürlich auch richtig super. Also das war jetzt wirklich keine Wertung. Fand ich am Anfang auch dann sehr interessant. Ja, was soll man sagen? Der Film, ja, erzählt wirklich viele, viele gute Aspekte, wichtige Aspekte, über die man manchmal gar nicht nachdenkt, über das Ökosystem. Also er liefert da jetzt keine so richtig tiefergehenden Informationen. Also ich habe schon gesagt, man guckt den Film und kriegt diese Ansätze, wo man dann sagt, oh, das würde ich jetzt gerne nochmal im Detail nachlesen. Also auch, ne? Vielen Leuten ist es ja auch nicht klar, dass der Nährstoffgehalt zum Beispiel von Gemüse davon abhängt, wie fruchtbar der Boden ist. Und der Boden wird eben fruchtbar durch die ganze, Bakterien, Ausscheidung von Insekten, das Ökosystem der Insekten, das ist schon alles ziemlich faszinierend, ja. Und zwischendurch gibt's ja dann auch diese ganzen Projekte, diese Ökohöfe, die das auch nochmal sehr, sehr gut erklären. Also auch Sachen, wo man drüber nicht nachdenkt, dass die zum Beispiel für Biosachen erstmal Klee pflanzen, damit sich so eine bestimmte Erdschicht bildet und dann würden sie erst pflanzen. Also schon sehr interessant. Es ist natürlich auch wieder sehr mit Einzelfällen erzählt, in diesem Fall Einzelfällen von Insekten. Ne? Also ich erinnere mich da an Hugo, die Hummel.
Ja. Oder Bianca, die Biene.
Gelika, das Glühwürmchen. Also alles immer so. Also schon irgendwie nicht unbedingt verniedlicht, aber speziell erzählt.
Ja, hatte so ein bisschen was von diesem Disney-Film mit Die Wüste lebt oder
wie? Ja, an den musste ich auch denken. Da habe ich gedacht, das war für mich als Kind der Dokumentarfilm, so Die Wüste lebt, wie viel da auch von gestellt ist und sonst was sei jetzt mal dahingestellt, aber so ein bisschen in der Tradition ist es schon, kann man sagen. Ja.
Also es ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, gibt es das noch Prädikat besonders wertvoll? Also auf jeden Fall ein Film, den man mit seinem Kind und auch eigentlich auch als Erwachsener ohne Kind sehr, sehr gut gucken kann. Also ich fand die Bildgewaltigkeit, also das weiß ja nicht, wie die das gefilmt haben so genau, aber diese vibrierenden Farben, dieses Bunte, das war wirklich so auch Blumen im Kaleidoskop ähnlich, diese Nähe von diesen Flügeln von den Insekten, wie das da geschillert und geschimmert hat und das auf einer großen Leinwand einfach, das hatte irgendwie auch was Meditatives, auch mit der Stimme, also du wirst richtig in diese Welt von diesem Mikrokosmos reingezogen und das war für mich äußerst sehenswert für groß und klein und für jeden, der sich eigentlich gerne mit dem Thema auseinandersetzen möchte und eigentlich auch auseinandersetzen sollte.
Genau, ja, bildlich richtig gut erzählt auf jeden Fall auch. Hm.
Schön. Insektenhelden im Verborgenen also ab dieser Woche zu sehen. Lieben Dank euch. Einer ist unter Tisch gefallen in dieser Woche, das ist So klingt das Leben. Ein spanischer Film spielt in Galizien. Es geht hier um einen schweren Unfall, der eine kleine Hafenstadt, ein kleines Fischerdorf traumatisiert. Und jetzt wollen dann, nachdem die Wunden langsam verheilen, eine Gruppe von Leuten wieder zusammenfinden, um gemeinsam halt eben die Rondella auf die Straßen zu bringen, so ein musikalisches Straßenfest. Und das wird hier erzählt im Stil der britischen Sozialdramödien, wie man so kennt, eigentlich so, wie gesagt, hier von einem spanischen Regisseur. So klingt das Leben, läuft in den Kinos ab dieser Woche. Ja, noch einen nachgeliefert aus der letzten Woche, weil du ihn gerne noch sehen wolltest. Ein Kinderfilm.
Titel hat mich angesprochen.
Pitch Platsch Forever.
War auch vom Kinoplakat eben dahingehend ansprechend, dass es auch so ähnlich aussah wie Pferd am Stiel, der mir auch sehr gut gefallen hatte. Und es ist einfach ein richtig, richtig hübscher Kinderfilm. Es geht um Pola und Polly. Die zwei sind die besten Freundinnen und gehen immer zusammen ins Pitch Platsch. Das ist ein Freibad in einem Schweizer Örtchen und ja, leider ist aber die Wasserpumpe kaputt und das Bad schließt und jetzt muss Pola, ihre Freundin Polly mit ihrer Familie nun leider nach Vancouver ziehen und um das Bad zu retten, schließt sie sich noch mit ein paar anderen Kindern mehr unfreiwillig als freiwillig zusammen, um das ganze Bad und die Bürgermeisterin davon überzeugen, dass vielleicht ein Naturbad eine gute Idee wäre und sie sammeln zusammen Unterschriften und entwickeln tolle Aktionen, um auch die anderen Bewohner des kleinen Seelenortes davon zu überzeugen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, das Pitchplatz zurückzuholen und richtig, richtig hübsch erzählt. Es ist ein richtig schöner, sommerlicher Kinderfilm. Also wenn es mal draußen regnet und ihr der Meinung seid, Mensch, ich gehe mal ins Kino, das ist der genau richtige Film für euch und euer Kind. Es ist einfach so im Stile von Pünktchen und Anton. Es ist einfach eine locker, flockig, schnucklige Kindergeschichte, die mir äußerst gut gefallen hat und fesselnd und eine richtig schöne Geschichte und eine schöne Message hat. Kämpft für euer Recht.
Fein. Auch der natürlich jetzt noch im Sommerkino, im Kinderferienkino zu sehen. Danke dir. Plitsch, platsch, forever.
Platsch.
Ja, und ich würde sagen, wir machen noch eine kleine musikalische Pause und die würde ich jetzt hier mal mit Charles Trenet machen zum CSD. Le Jardin Extraordinaire, meine Güte.
Ja, das hat Charles Trenet geschrieben, nachdem er bei einer US-Tour für Cruising, also Männeraufgabeln, verhaftet wurde. Und jetzt hat er sich so ein Fantasielied über Statuen und was die so des Nachts im Park treiben geschrieben. 50er Jahre Protestlied.
Viel Spaß.
You hear me? I'm not insane!
Relax, buddy. You're awake now.
This is not a Sutter Kane story. This is not reality. Not reality. Not reality.
This is reality.
Ja, das Lachen von Sam Neill wird, glaube ich, ewig in meinem Organismus geprägt sein, weil ich dieses Ende so großartig finde von In the Mouth of Madness, die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter. Ich möchte euch das nicht verraten, aber schaut ihn euch mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da läuft der Abspann. Ja, Sam Neill ist leider verstorben in dieser Woche. Wir wollen zumindest noch ein paar Minuten nutzen, um nochmal an ihn zu erinnern. Großartiger, ja, einfach total sympathischer Schauspieler, mit 78 Jahren jetzt an Krebs verstorben und einer, der halt auch ein so großes und bandbreitiges Oeuvre auf jeden Fall zu bieten hat. Ne? Also ganz klar, natürlich am bekanntesten durch Jurassic Park. Aber auch ja eben Sachen gemacht mit John Carpenter zusammen in The Mouth of Madness und vieles mehr, wirklich über die Jahre hinweg australischer Schauspieler, geboren aber in Nordirland, ne? Eigentlich ursprünglich.
Ja, ich konnte ihn jetzt bisher nicht mit Posts würdigen, weil es sich respektlos anhören würde zu sagen, da wo er jetzt hingeht, braucht er keine Augen. Dennoch mag ich ihn in seinen Horrorrollen am liebsten als Wissenschaftler, der das Tor zur Hölle auftut in Event Horizon, oder als verstörender und verstörter Ehemann in Possession. Das sind Rollen, die auf jeden Fall auch bei mir einen sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen haben, die wahrscheinlich niemand anders so hätte spielen können. Und den Mouse of Madness hatten wir ja schon, einer der großen Schauspieler des kosmischen Horror.
Ja, leider verstorben in dieser Woche, nochmal zu sehen, auf jeden Fall am 23. September bei Hunt for the Wilder People, dem Kreuzer Klassiker. Geht da hin, und jetzt sind wir auch schon hier am Schluss, und das ist das, was noch fehlt.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche gab es hier Matrix Resurrections, diese Woche das.
Die Ansicht hat man nun mal im ersten Semester. Da liest man zuerst irgendeinen marxistischen Historiker, Pete Garrison wahrscheinlich. Daran wirst du noch bis Ende des Monats glauben, bis du James Lemmon kennenlernst. Dann wirst du der Meinung sein, dass die Wirtschaft in Virginia und Pennsylvania bereits 1740 unternehmerisch und kapitalistisch war. Das wird ein Jahr anhalten, und dann wirst du anfangen, allen von Gordon Wood und seinem Konzept von einem vorrevolutionären Utopia und den kapitalschaffenden Auswirkungen einer Armee zu erzählen.
Das werde ich wohl kaum, denn Wood geht bei seiner Theorie nicht auf den Einfluss gewaltiger sozialer Unterschiede.
Wood geht bei seiner Theorie nicht auf den Einfluss sozialer Unterschiede, wie sie durch Besitz, insbesondere durch ererbten Besitz, konstituiert werden, ein? Das hast du von Vickers. Work in Essex County, auf Seite 19, habe ich recht? Ich habe es auch gelesen. Wolltest du uns das ganze Buch vortragen, oder hast du auch eine eigene Meinung? Ist das von dir irgend so eine Masche? Ich meine, du kommst hier abends in eine Bar, lernst vorher irgendeinen obskuren Text auswendig und gibst damit mächtig an? Nur um irgendwelche Frauen aufzureißen und meinen Freund lächerlich zu machen. Das Tragische bei Typen wie dir ist, dass du in 50 Jahren anfängst, eigene Gedanken zu entwickeln. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass im Leben mindestens zwei Sachen sicher sind. Erstens, dass man sowas nicht macht. Und zweitens, dass du 150 Riesen für eine scheiß Ausbildung in den Sand gesetzt hast, die du kostenlos aus jeder Leihbücherei bekommen kannst.
Aber ich werde einen Abschluss haben. Und du wirst dann meinen Kindern Fritten in einem Schnellimbiss servieren und die Tische abwischen.
Ja, schon möglich. Aber ich bin dann wenigstens nicht so ein Langweiler. Aber wenn du damit ein Problem hast, können wir beide ja mal kurz vor die Tür gehen und das klären.
Ich habe damit kein Problem. Okay, alles cool.
Alles cool?
Ja.
Cool.
Genau. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
An filmriss@popculture.de.
Dann könnt ihr was gewinnen, zum Beispiel zu der Odyssee in dieser Woche Rucksäcke, T-Shirts, Pins und die Schmuckausgaben mit Motivfarbschnitt aus der Insel, aus dem Inselverlag. Und wir sagen hier unisono schon tschüss, alle anderen sind ausgeflogen, aber Aki und Olli sind noch da.
Kali nicht da.
Tschüssi.
Tschüss.
Alex noch da.
Ciao, ciao.
Und Jasmin.
Bye.
Ciao, geht raus, habt Spaß, bis dann.